würde gerne mal wissen, was die Leute sonntags nachmittags machen, wenn sie uns hören, die da irgendwie
im Bastelkeller.
Im Bastelkeller sitzen und irgendwelche Modellflugzeuge zusammenkleben oder ob sie irgendwie Staub wischen oder sonst irgendwas.
Zum 275. Mal begrüßt euch der Sneakpot zur Besprechung des aktuellen Sneakfilms. Wir haben unser gemütliches Sneakpot-Sofa in Frankreich aufgestellt und begeben uns von dort durch eine Reise um die Welt. Wir besprechen den Film Der Nächste, bitte. Mit mir hier beim Versuch, den Fluch zu brechen, Claudia Perner.
Hi, eher bei dem Versuch, die Grammatik deines vorletzten Satzes nachzuvollziehen.
Also ein bisschen frei, möchte ich sagen.
Hallo.
Der nette Nachbar im Flugzeug, das ist Robert Krüger.
Das ist meine Armlehne.
Sehr richtig. Unser Chef, leider etwas weinerlich, Martin Nawajek.
Hallo.
Und das Familienoberhaupt, Stefan Giesbert.
Hallo.
Nee, warte. Der nächste, bitte. Stefan, worum ging's?
Es geht um Isabel, gespielt von Diane Kruger, die eben besagten Familienversuch, Fluch versucht zu brechen, der besagt, dass jede erste Ehe in die Brüche gehen muss und dann die zweite richtig glücklich ist. Und deswegen möchte sie für einen Tag einen Dänen heiraten, bevor sie dann ihren langjährigen Freund.
Ein was? Ein?
Ein Dänen.
Einen Dänen.
Okay. Ja, weil man für 4000 Euro nach Dänemark fliegen kann, dort einen Dänen, so einen freien Dänen,
dahergelaufenen
Pool-Dänen heiraten kann und dann sich von dem sofort wieder scheiden lassen kann und dann wieder nach Hause fliegen kann.
Also Danny Boone spielt einen Dänen?
Nein. Auf dem Weg dorthin trifft sie im Flugzeug auf Danny Boone. Danny Boone, Boone, wie auch immer. Und als der Däne nicht auftaucht, fliegt sie ihm halt, also sie irgendwie geraten erstmal aneinander, dann flirten sie ein bisschen, dann kracht's wieder. Jedenfalls fliegt sie ihm dann, nachdem der Däne nicht aufgetaucht und sie natürlich, in Dänemark ist ja immer und überall Schnee, also ganz klar, folgt sie ihm nach Afrika, irgendwo Kenia und dann irgendwie begegnen sie Maasai und dann fliegt sie später eben noch nach Moskau hinterher.
Liegt da auch Schnee?
Nein, aber das ist halt auch so, ganz klassisch, so wie man sich das vorstellt. Und in Moskau ist halt auch entsprechend Moskau-Wetter. So alles ein bisschen grau und alles ein bisschen düster und alles ein bisschen nicht so schön. Und ja. Und zwischendrin kommt sie immer wieder nach Hause. Was das Schöne war an dem Film, es ist so, dass die die Familie ohne besagte Frau Besuch hat, also die feiern irgendwie Weihnachten und das auch von der Schwester, die Chefin dabei. Und die heult die ganze Zeit, weil ihr Freund sie verlassen hat. Deswegen haben sie die irgendwie zu Weihnachten eingeladen, weil sie ja sonst ganz alleine gewesen wäre. Und die Mutter ist schon ein bisschen genervt und zickt die auch immer an. Jetzt ist aber mal gut, jetzt krieg dich mal ein Kind und schimpft, nee, Mutter, das ist meine Chefin und so. Und dann fangen sie halt an, diese Geschichte zu erzählen. Das heißt, wir haben immer auch wieder diesen Rücksprung zu der Familiensituation und auch wie sie dann darüber streiten, wie sie jetzt diesen Film, diese Geschichte weitererzählen. Mhm. Weil zwischendrin schweift der Film dann einfach mal ab von irgendjemand, der irgendwas singt und die Musik für die Hochzeit zusammenstellt. Also weil parallel ist sie halt noch in der Hochzeitsplanung natürlich für die Hochzeit mit ihrem Pierre. Also mit dem normalen, der geheiratet werden soll, wo sie halt nur schnell vorher.
Mit dem perfekten Mann.
Genau, oh, der ist wirklich so perfekt und so toll. Und ja, deswegen muss sie auch so einen ollen Dänen zwischendurch heiraten. Ja.
Okay. Das ist so
eine groteske Story irgendwie.
Ja, aber es ist schön. Also mir hat es wirklich gut gefallen. Die Chefin hat unglaublich genervt. Also es war wirklich so, immer wenn es zurück zu dieser Familie, der hat immer geheult. Warum erzählt ihr mir denn das alles so traurig? Und die Mutter hat dann halt immer, hat es immer angeschossen sofort. Oh, die nervt ja, kann ich nicht mal endlich mal ruhig sein. So, ja.
Ich bin vollkommen verwirrt, wann du dich jetzt auf der Filmebene befindest, wann du dich auf der Ebene des rezipierenden Publikums befindest, wer sich über was beschwert und wer wen. Also ich bin
ja, genau, so war es auch.
Okay.
Nein, es war halt so mehrere, eben diese zwei Ebenen, dieses wir erzählen von dem Film und wir springen wieder zurück. Und die Mutter ärgert sich über die Chefin Und ich habe mich aber auch über die Chefin geärgert.
Aha. Ja. Es gab eine Doppelung in der.
Ja, ja, ich war sehr auf der Seite der Mutter.
Ich habe gesehen, dass das von dem gleichen ist, von dem auch dieser der Auftragslover oder sowas damals war, ja, den ihr besprochen habt. Mhm. Besser als der?
Den fand ich nicht so gut. So toll. Nee, den fand ich jetzt gut.
Okay, den mochtest
du. Also der war nicht zum Brüllen komisch, aber es waren immer wieder so liebenswerte Gags drin. Über, also meine Mit-Sneaker, der Björn und sein Groupie.
Ja.
Oder? Ja, Groupie heißt sie.
Die,
ja.
So nennt er sie.
Ja, ja.
Ich weiß ihren Namen.
Darf man das an On-Air so sagen?
Darf man es nicht?
Nein.
Wer weiß das nicht. Schon so genau?
Ich glaube,
Björns Groupies hören uns nicht, oder?
Ich weiß nicht, ob Frauen in eurem Umkreis Selbstachtung haben, aber Frauen in meinem Umkreis würden dagegen protestieren, Groupie genannt zu werden. Aber... Okay, wenn sie uns nicht hört, dann ist ja alles gut.
Ja, aber ich weiß nicht, ob das es besser macht, aber wir wissen gerade nicht genau, wie sie heißt. Ich versuche das gerade rauszufinden.
Sie heißt Jessica, aber...
Ach, richtig.
Na dann.
Ja, das ist ja jetzt immerhin mal ein Name.
Nennen wir sie doch übergangsweise mal Jessica. Warum reden wir eigentlich
über weiß ich nicht. Weil die sich sehr stark weggeschrien haben während des Films, weil die wirklich laut gelacht haben und sich gefreut haben und so. Siehst du,
das ist Jessica.
Die Claudia hat gerade ein Foto von Groupie gezeigt gekriegt. Jetzt ist sie fest davon überzeugt, dass sie Groupie heißt. Welches Foto ist denn das?
Nein, lass uns das nicht tun. Wenn ich mich darüber beschwere, dass in previous Podcasts IMDb-Recherche betrieben wird, lass uns jetzt nicht über ein Foto reden. Okay. Nein, also der Film hat dich gut unterhalten.
Der Film hat mich wirklich gut unterhalten. Das ist so eine leichte, amüsante Geschichte. Die tut nicht weh. Keine großen Überraschungen. Also für mich war die erste große Überraschung, dass Danny Bohn aufgetaucht ist. Und so, ach, das ist ja toll. Da spielt er ja eine Nebenrolle auch mal in einem Film, weil ich halt so, die fliegt jetzt nach Dänemark, dann heiratet sie den und dann können die sich vielleicht nicht wieder richtig trennen. Und
du dachtest erst so, ein Cameo im Flugzeug.
Ich dachte so, ach, das ist ja lustig, den kenne ich doch. Das ist doch der von den Stieß, das ist ja gut. Dann taucht er wieder auf und wieder und dann dachte ich mir, vielleicht doch nicht. Nein.
Vielleicht hat er doch eine größere Rolle.
Ja.
Und so viel Text.
Ja, der redet auch dauernd. Ja, ja, aber er war halt so am Anfang dieser nervige Nachbar, was eigentlich auch, also dieser nervige Banknachbar. Ja, ich hab total Flugangst, ich sitze gerne am Fenster, könnte ich das hier? Nee. So, sie sagt, ich sitze gerne am Fenster, weil ich Flugangst habe. Und bleibt einfach sitzen und er so, ja, ich warte auf meinen Platz.
Auf meinem Flug.
Ist mir egal, steh auf.
Auf meinem Flug im Urlaub, auf dem Hinflug, jetzt saß neben mir einer, der morgens um 7, als wir losgeflogen sind, schon so nach Alkohol roch und dann während des Fluges 4 Wein getrunken hat. Und das war eben von 7 bis dann, keine Ahnung. Und der roch so abartig nach. Und dann hat er mir die ganze Zeit erzählt, dass er golfen geht. Da dachte ich mir so, nein. Okay.
Ja. Ja, ist ja nett.
Also, schöner französischer Film.
Ja, eine Rom-Com.
Mit
mehr Rom
als Com. Der zauberhaften,
fantastischen
Diane Krüger.
Ja, was ja die Schwester von unserem Herrn Krüger hier ist, ins B. Nee.
Was? Ich mag Diane Krüger nicht mehr.
Nicht?
Nein, nicht mehr.
Seit sie sich von den Ü-Punkten getrennt hat, ist sie unten durch bei mir.
Das ist aber schon ziemlich lange,
ja. Ja, das
was so, ist was so manche lange Trennung, unten durch. Was so manche Trennung auch im Familienkreis bewirken kann.
Ja, das stimmt. Ich finde deine Schwester. Diane. Ich finde es albern, dass sie hat halt dieses, ich weiß nicht, vielleicht wurde sie schlecht behandelt, was weiß ich nicht, aber sie hat für mich dieses German Shame Problem, dass Deutsche im Ausland häufig irgendwie das Gefühl haben, sie müssen sich da irgendwie distanzieren oder müssen ganz anders sein, die undeutschen Deutschen sein und so. Und das finde ich einfach unsympathisch eigentlich. Sie soll sich locker machen. Gut, sie lebt seit 15 Jahren nicht mehr in Deutschland, was auch immer. Steht ja zu, sich als was auch immer zu sehen, aber immer diese Distanzierungsgeste. Dann aber in dem Moment, wo Quentin Tarantino eine entsprechende Rolle anzubieten hat, dann plötzlich ist sie wieder ganz deutsch. Genau. Natürlich, dann ist sie wieder deutsch genug dafür, diese Rolle zu spielen. Das finde ich ein bisschen albern, aber ansonsten sei ihr verziehen, dass sie viele schlechte Filme mit Nicolas Cage macht. Ansonsten...
Also dann doch lieber Deutsch, oder?
Also sie macht eine ganze Menge französische Filme in letzter Zeit überhaupt, scheint mir. Die besseren Rollen für sie scheinen in Frankreich zu liegen.
Tja. Da kann sie auch mal wieder nach Hause kommen. Vielleicht findet sie dort auch eine neue Beziehung zu ihren Übungen.
Ich glaube, zu Hause ist Paris oder sowas.
Vielleicht wird sie dann doch irgendwann Tatort-Kommissarin.
Wer weiß.
Ey, in zwei Wochen kommt der, oder in einer Woche kommt der Til Schweiger.
Ja.
Tatort schon.
Aha.
Gott.
Ja. Ja, und Diane Krüger.
Der hat sich,
Krüger
der hat
kann
sich
dann Tatort-Kommissarin in Büttelborn werden oder so.
Ja, das wäre ja, schön.
Ich glaube, das hat sie nicht nötig.
Der. Til Schweiger hat sich aber auch nicht von seinen Ü-Punkten getrennt, als er nach USA
kam. Til Schweiger. Til Schweiger.
Ach nee, das ist, wenn du so unterm Rock was nähst.
Es wird doch jetzt Coq au Vin oder sowas wird doch geremaked, angeblich mit Bradley Cooper.
Ach echt?
Da habe ich ein Interview mit Til Schweiger zugelesen, wie er das so findet.
Dass, spielt er auch seine...
Dass Bradley Cooper ihn natürlich ersetzen kann. Aber
nein,
er findet,
wieso?
Aber er findet es natürlich super, weil er und der Bradley sind ja ganz enge Freunde. Ja,
so, wir sind nicht, wir sind so.
Ja, genau.
Okay.
Ich gebe 7,5 Punkte.
7,5.
Ja. Sagst du nochmal den Film dazu, weil wir sind jetzt so weit abgeschweift.
Der nächste, bitte.
7,5 Punkte. Das ist
okay, was ist jetzt der nächste Film?
Diane Kruger und...
Kruger.
Muss man ja dann so aussprechen.
Bruder von Freddy.
Nein, von Robert Krüger. Die Schwester von Robert Krüger.
Die hieß ursprünglich gar nicht Krüger, ne? Die hieß irgendwas Krüger.
Ach so, also noch schlimmer.
So ein Doppelname irgendwie.
Ach, hey, auch das noch.
Whatever.
Wenn die Kinder schon die Doppelnamen mitkriegen, dann ist doch endgültig durcheinander. So.
Wie viele Doppelnamen kann man eigentlich so einheiraten, wenn man schon Leuthäuser Schnarrenberger heißt? Ja, und könnte man dann noch mal jemand mit drei Doppelnamen heiraten, dann hätte man ja einen 6.
Und dann noch Graf von Zu.
Ja. Nein, diese Doppelnamen sind ja inzwischen nicht mehr weitervererbbar. Das war ja früher anders. Ach so. Also in Deutschland wurde ja das Recht irgendwann geändert, dass du überhaupt nicht mehr so kombinierte Namen direkt weitervererben kannst.
Liegt das daran, dass die Personalausweise einfach kleiner geworden sind?
Wahrscheinlich, dass sie irgendwann festgestellt haben, dass es da gewisse praktische Probleme gibt, wenn du besonders perverse Eltern hast. Naja.
Wie auch immer.
Ja.
Ich habe mich auch immer gefragt, wenn das so in solchen, in Spanien zum Beispiel, da kriegen die ja immer so Namen von mütterlicherseits und väterlicherseits und dann haben sie zwei. Und dann haben sie selber wieder Kinder. Was passiert dann?
Ja, so, ich weiß nicht, wie es in Spanien ist, aber in Norwegen ist es so, dass in gewisser Weise man sich das schon auch so ein Stück weit dann aussuchen kann. Weil mein Ex-Freund, der ist zum Beispiel da ein interessanter Fall, der heißt ja Kvist Aronsen. Und Aronsen ist sein... Also der Mann, der ihn großgezogen hat, der Frau seiner Mutter, der Mann seiner Mutter, der quasi ihn auch adoptiert hat, aber trotzdem hat er Kvist den Namen seines biologischen Vaters behalten, weil das wurde irgendwie so beschlossen, weil Kvist mit K ein ganz alter norwegischer Name ist, der eben sehr selten geworden ist und so. Und dann haben sie eben beschlossen, das Kvist behalten sie. Und das heißt, er hat eigentlich den Namen seines biologischen Vaters und seines
Erziehungsvaters.
Seines Vaters eben jetzt in einem Namen vereint. Das finde ich auch ganz absurd eigentlich, wo du doch denken würdest, wenn der eine Vater quasi raus ist und
den anderen. Den anderen, den kennen wir doch, oder?
Ja.
War das, klar. Das war doch der hier, der.
Jan Egel.
Jan Egel.
Genau. Jan Egel Aronsen, ja.
Ach so, ich dachte immer, das
führt jetzt auch zu weit, glaube ich.
War das nicht irgendwie so, dass die, dass Aronsen, dass der Vater dann Aaron heißt und der Sohn dann Aaron?
Nein, also jetzt wird schon tatsächlich der komplette Name weitervererbt. Aber im Normalfall ist das quasi der mittlere Name, der Name deiner Mutter war früher und der Familienname dann der deines Vaters. Aber es gibt eben da auch ganz komische Konstellationen. Na egal.
Stefan Sibylle Giesbert. Das ist auch komisch, oder?
Nee, der Nachname deiner Mutter. Was ist denn der Nachname deiner Mutter?
Aber einen schönen neuen Namen hast du jetzt ab sofort. Ja. Wir werden uns daran erinnern.
Genau. So.
Ja.
Der Bob hat Argo geschaut.
Argo, fuck yourself.
Was?
Das sagen die da immer.
Ja.
Echt?
Ja.
Da wird geflucht?
Ständig.
1970?
Ja, da geflucht. Hat man geflucht. Ja, doch, hat man. Sollen wir es nochmal zusammenfassen? Ist so, glaube ich... Ja, mittlerweile hinlänglich bekannt, hat ja auch gerade den Oscar für bester Film gekriegt.
Hast du ihn deswegen geschaut, oder?
Das hat sicherlich, also ich wollte ihn eigentlich ursprünglich im Kino sehen, weil ich auch bei den Trailern schon immer gedacht habe, oh cool, muss ich gucken.
Oh ja, den wollte ich auch unbedingt.
Dann habe ich ihn irgendwie verpasst. Und jetzt, wo er den Oscar für bester Film, auf die Oscars kommen wir gleich noch zu sprechen, gekriegt hat, habe ich dann gedacht, da schade, dass du ihn verpasst hast. Und dann fiel mir so ein Newsletter ins Haus, dass er tatsächlich in Frankfurt noch in einigen Kinos läuft. Und dann bin ich halt reingegangen. Geschichte nochmal ganz kurz, die Geiseln werden in der iranischen in der amerikanischen Botschaft in Amerika. Warte mal, erstmal die Amerikaner, in der amerikanischen Botschaft werden 50 Geiseln gehalten von den iranischen Revolutionsmeute da. Sechs konnten flüchten und sind in der kanadischen Botschaft untergekommen. Und um die sechs geht es, weil von denen wissen die Iraner nichts und die will man rausholen, bevor sie quasi darauf aufmerksam werden, dass da in der amerikanischen Botschaft sechs Geiseln fehlen. Und unser Hauptdarsteller Ben Affleck spielt einen Rettungsspezialisten von der CIA, der sich daran macht, einen Plot zu schmieden, wo er eine Tarngeschichte um einen Hollywood-Film, den sie im Iran drehen wollen, aufzieht, um dann eben in den Iran zu gehen und da zu behaupten, dass diese sechs Teil seiner Filmcrew, seiner kanadischen Filmcrew sind, die da irgendwie Location Scouting im Iran machen und will die dann rausholen. Und das Ganze wird dann zu so einem Spiel gegen die Zeit, weil die Iraner so langsam dahinter kommen, dass da unter Umständen Leute fehlen und dann eben Fotos rekonstruieren, wie die aussehen. Und das Ganze ist dann eben so die Frage, werden sie es schneller rauskriegen, wer ihnen da durch die Lappen gegangen ist, oder wird er sich schneller aus dem Land geholt haben. Spannend ist er, aber ein Oscar für bester Film ist er mir nicht wert, dazu ist er tatsächlich zu konventionell. Und wenn ich 15 Minuten vor Schluss das Zulaufen des Showdowns quasi exakt vorhersagen kann, dann kann das nicht den Oscar für den besten Film am Ende geben, irgendwie, ich weiß nicht. Also ich habe irgendwann so eine Viertelstunde vor Schluss mich zu meiner Nachbarin rübergebeugt und habe gesagt, und am Schluss fahren wir mit den Autos auf dem Rollfeld.
Okay.
Ich weiß nicht. Okay, das ist alles zu konventionell.
Okay. Obwohl ich jetzt sage, ich finde nicht gut, dass du das in irgendeiner Form spoilerst. Ich finde nicht, dass es in jedem Film darum geht, rauszufinden, wie was funktioniert. Bei manchen Filmen geht es auch nur darum, quasi dabei zu sein. In diesem Fall geht es meiner Meinung nach nicht so sehr darum, dass man genau weiß, wie das jetzt funktioniert, sondern es geht darum, dass man die Personen erlebt in dieser Situation und ja, eben sich das ausgespielt. Deswegen, dass man voraussagen kann, wie das jetzt funktioniert, finde ich, ist nicht
das ist bei allen Filmen genauso, die nach einer wahren Begebenheit handeln. Das also bei Titanic, das Schiff geht unter.
Das ist immer ein gespoilert. Problem, natürlich. Das finde ich ist nicht das Hauptproblem hier, aber ich sehe es auch so, dass der Film halt doch sehr konventionell in jeder Phase seiner handwerklichen Brillanz ist. Er ist schon gut gemacht und gut geschrieben alles, aber...
Nee, es geht mir nicht darum, dass ich vorher weiß, wie es ausgeht, sondern dass ich sogar weiß, wie es inszeniert sein wird.
Okay.
Das läuft alles so ab, dass du wirklich bei jeder Szene sagen kannst, habe ich alles schon mal gesehen. Der grimmige Guard, der da am Schluss steht und dann die Hinterzimmertelefonate, es läuft alles auf die... Also wirklich jede Sache, wo du einzeln sagen kannst, das kennen wir schon, dieses Versatzstück kennen wir schon, das ist alles schon mal genau so gezeigt worden. Dieser Film ist in anderen Spionage- und Agentenfilmen und ich weiß die einzelnen Referenzen jetzt nicht, aber es ist auch nicht so, dass er jetzt andere Sachen zitiert, das sicherlich nicht. Aber
ja, aber dann ist es doch ein rein subjektiver Eindruck.
Also ja, natürlich.
Das heißt ja nicht, dass wenn ich den jetzt gucke, genauso schnell herausfinden muss, wie es weitergeht oder so.
Darum geht's ja nicht. Ja. Die Sache hat nicht viel Neues beigetragen. So, das schaut sich am Anfang teilweise ein Stück weit auch erstmal wie ein Dokumentarfilm. Was ich schön gemacht fand, war die Einleitung, wie er einen in diese Szenerie reinwirft und sehr kurz und knapp erklärt, wo stehen wir hier politisch, was ist hier gerade passiert.
Finde ich zu didaktisch, ehrlich gesagt. Ist etwas zu didaktisch.
Aber jetzt bin ich ein bisschen neugierig geworden, Bob. Was hättest du erwartet, damit dieser Film einen Oscar kriegt oder so, in deinen Augen? Was hätte anders sein sollen an dem Film?
Wer bin ich jetzt, den Film zu verbessern? Aber ja,
du kritisierst ihn, also musst du auch sagen.
Nein, das ist doch legitim.
Also ein Kritiker muss kann gutes Essen kritisieren, muss kein Koch sein. Also das ist, ich werde den Film jetzt nicht verbessern oder umschreiben, aber der Plot an sich ist ja spannend. Das ist politisches Hin und Her und trotzdem am Ende ist es dann so eine Katz und Maus Spiel und natürlich passiert dann alles gleichzeitig und wir kriegen sie es raus, kriegen sie es nicht raus. Am Schluss ist es nur noch so ein Hetze, kommen wir am Flughafen durch die Kontrolle, bevor die Bösewichte da auch mit dem Auto vorfahren und uns fangen. Das war mir am Ende irgendwie zu wenig Politthriller, zu sehr einfach Jump'n'Run.
Also ich finde auch, dass der Oscar für den besten Film eine Übertreibung in gewisser Weise ist, aber nicht, weil dieser Film innerhalb seines Genres nicht genug hergibt, sondern weil vielleicht für mich das Genre. Kein besonders beste Film Oscar prädestiniertes Genre ist, weil in gewisser Weise auch erwartet wird, dass eben dramatisch hier was in Ablauf zugespitzt wird, den man in gewisser Weise anders ausgespielt, aber vielleicht auch schon mal gesehen hat. Aber
also ich hätte mir mehr Politik zum Beispiel erwartet in dem Film. Denn
an welcher Stelle denn?
Ich weiß es nicht. War natürlich nicht hinter den Kulissen dabei, was da in Wirklichkeit gelaufen ist. Aber es wird immer mal so, die CIA redet zweimal von Carter hat dies gesagt, Carter hat das gesagt, aber ansonsten findet das nicht statt. Und auf der iranischen Seite ist nur so ein, einmal ist ein Kulturattaché irgendwie im Bild und der Rest sind so im Grunde Fußsoldaten, die irgendwie grimmig sind und auf jeden schießen, der irgendwie amerikanisch aussieht.
Ja, aber das liegt daran, dass die Geschichte zentriert auf die Ben Affleck-Figur ist und eben seine Operation und nicht das, was quasi in den weiteren politischen Hinterzimmern noch passiert. Gut, oder
das ist,
eben.
Das ist aber das, was ich auf Martins Frage vielleicht als Antwort, was ich mir erwartet hätte, was ich gewünscht hätte, was der Film mehr ist.
Ich bin nicht sicher, dass ich den Film besser finde. Aber ich finde auch, also grundsätzlich haben wir ja kein Disagreement. Ich finde auch, dass es ein sehr solider, guter Film ist, aber dass der beste also Film ist Oscar schon, vielleicht
genau,
das etwas übertrieben ist. Du hast ihn ja sowieso anders vergeben.
Ja, an einen Film, der nicht nominiert war. Also an zwei bis drei Filme, die nicht nominiert waren. Also, naja.
Ja, okay. Also Kann man gucken, würde ich jetzt auch 7,5 Punkte geben, aber Oscar, bester Film, nein. Und DVD kaufen und irgendwie ins...
Man sollte vielleicht ein Trinkspiel draus machen. Immer wenn man ein Versatzstück aus irgendeinem anderen Film kennt, dann...
Aber also, wie gesagt, es ist jetzt nicht so, dass der vor Zitaten strotzt.
Gehen wir doch bitte mal auf die Metaebene und unterhalten uns darüber, wie Geschichten erzählen generell funktioniert und inwiefern sich immer aus irgendwas bedient. Also ich meine,
ja, das ist ja wirklich...
Okay, aber ja, naja, vielleicht ein bisschen stark Oscar gehypt.
Ja.
Auf der anderen Seite wurden die Oscars ja nach dem Gießkannenprinzip an alle anwesenden Filme verteilt, so gesehen.
Jeder hat was gekriegt.
Jeder hat was gekriegt. Also musste auch einer an Argo abgegeben werden.
Beast of the Southern Wild auch irgendwas gekriegt?
Nein, aber ich meine jetzt alle die großen Filme, die irgendwie im Rennen waren. Das bei Beast of the Southern Wild war die Sensation, dass es dreifach nominiert war. Das war, hätte ja keiner erwartet. Aber.
Das ist eigentlich jetzt eine schöne Überleitung. Oder hast du noch ein anderes Thema davor stehen?
Wir haben noch drei Filme, aber wir können auch erst die Oscars einschieben.
Ja, wir sind schon gerade mitten dabei irgendwie.
Ja, dann bitte.
Wo es doch so schön, das war übrigens die einzige Stelle, wo ich Seth MacFarlanes Moderation so bissig fand, oder was heißt bissig, also so witzig und so ein bisschen nadelpiekserisch, wie ich sie mir die ganze Zeit gewünscht hätte, war, als er dann den versammelten Oscar-Nominierten gesagt hat, so, ihr habt also eine Oscar-Nominierung. Ja, das können auch Neunjährige. Mit dem Verweis. Also, das war mal so ein, weil die Neunjährige aus Beasts of the Southern Wild auch nominiert war. Das fand ich irgendwie ganz lustig. Ansonsten fand ich seine Moderation ein bisschen, also ein bisschen den Biss vermissen lassen.
Irgendwo wurde geschrieben, also ich habe nur die Überschrift gelesen, schlechtester Oscar-Moderator aller Zeiten.
Das würde ich nicht sagen.
Das hat er ja selbst schon.
Wird das nicht jedes Jahr geschrieben über den Moderator?
Wahrscheinlich.
Nur wenn James Franco. Nein, also ich weiß nicht. Ich meine, es ist schon so, dass während es bei den Globes ja so ein bisschen zum Ton gehört, dass auch mal jemand irgendwie was eher so in die Comedy-mäßig angehauchte Spottrichtung geht, sagen kann, ist es bei den Oscars eigentlich eher nicht so der Fall. Und auch bei Billy Crystal in seinen besten Jahren und so hat er natürlich eine Menge gute Witze gemacht, aber nicht so viele, die so bösartig waren, wie eben heute im Comedy-Format es üblich ist. Deswegen, die Oscars sind zahmer und also wenn man das in diesem Spektrum sieht, dann war er schon respektloser, wobei ich nicht sagen würde, dass ich das unbedingt eine positive Sache finde an sich. Also ich finde, ich weiß, bei mir gibt es im Moment eine Menge Querreferenzen zu Mark Kermit und BBC. Das wäre wieder mal eine. Der hat in seinem Fazit zur Oscar-Show gesagt, meint er irgendwie, Seth MacFarlane unterliegt anscheinend dieser Fehlannahme, dass jedes Mal, wenn du einen schlechten Witz machst und dann sagst, dass es ein schlechter Witz war, dass es dann ein guter Witz ist. Ja, also, dass du quasi den Witz dann umgedeutet hast, indem du einen Pfeil aufgehängt hast und gesagt hast, hier, schlechter Witz. Und dass das leider nicht so ganz funktioniert. So ähnlich sehe ich das ehrlich gesagt auch. Ich finde auch, es gab eine Menge solche Meta-Referenzen, wo er sich dann so über sich selbst amüsiert hat.
Ja gut,
das
ging ja die ganze...
War das nicht ein mieser Witz? Und dann denkst du so, ja.
Das fand ich noch ganz lustig. Ich fand eher diesen Anteil, wo er dann darüber, wie morgen die Zeitung über ihn aufmachen wird, mit Captain Kirk rumgealbert hat. Das fand ich ein bisschen arg weit ausgewalzt. Ja. Das ging mir ein bisschen auf den Keks.
Ach, ich fand's alles ganz schön durchschnittlich.
Müssen die Oscar-Verleihungen eine Comedy-Show sein?
Nee, sie sollen halt unterhaltsam sein.
Ja. Genau, sie sollen unterhaltsam sein. Wenn immer nur einer auf die Bühne geht und sagt, so, der nächste Kategorie ist das, gewonnen hat der und der, dann wird's halt sehr, sehr öde. Wenn du da nicht dazwischen Moderationen
einbaust. Also so wie bei Bambi-Verleihungen oder was.
Naja, ja, genau. Das ist das Beispiel, wie
sie werden. Naja, und das Problem ist halt, was sie haben, ist, dass sie, dass zumindest für die Werbepartner und so eben wohl in den letzten Jahren es immer das Gefühl gab, sie haben ein Zielgruppenproblem. Die Zielgruppe der Oscars ist zu alt. Und deswegen wurde ja dann letztes Jahr dieses Anne Hathaway James Franco Experiment gemacht, dass eben nicht ein alter Hollywood Entertainer das moderiert, sondern zwei ganz junge Leute, die eigentlich keinerlei Showerfahrung haben, was ja dann eben von der Presse eben entsprechend negativ aufgenommen wurde und alle fanden es scheiße. Gut, dieses Jahr haben sie eben versucht, jetzt jemanden, der so ein bisschen so die hippe Generation, keine Ahnung, der Fernseh Leute anspricht und so, aber ich fand es ehrlich gesagt so ein bisschen belanglos, aber naja, mein Gott. Und für mich, was ich ja vorhin schon mal gesagt habe, die Oscars wurden für mich so demokratisch an alle verteilt, die irgendwie laut genug hier geschrien haben, dann ich weiß nicht, ich konnte da keine sehr leidenschaftlichen Gefühle empfinden.
Außer muss man das einfach als Prozess betrachten in der Moderation der Oscars. Die finden irgendwann nochmal die richtige Person.
Es ist auf jeden Fall, können sie
Showtalent aufweist.
Ja, die gab es ja immer schon wieder, aber Billy Crystal zum Beispiel ist inzwischen so Botox, den würde ich jetzt auch nicht mehr sehen wollen. Also, das war super, die ersten, was weiß ich, wie viel Mal, aber
Letztens im Kino habe ich einen Trailer mit Sylvester Stallone gesehen, der bringt irgendwie neue Filme. Das sieht furchtbar aus. Oh.
Ja, das sieht ein bisschen wie
der Trailer. Oh, gruselig. Also, er könnte eher im Horrorfilm mitspielen.
Also, ich möchte, was die Oscars angeht, eigentlich nur zwei Dinge kommentieren. Ich bin sehr traurig, dass Roger Deakins nicht den Oscar für die Kamera in Skyfall bekommen hat. Und dann der Animations-Oscar für Brave oder Merida. Möchte ich dazu nur gesagt haben. Entschuldige. Ich liebe Pixar wirklich, aber das ist so ein uninspirierter, platter, komplett Disney-vermatschter Film.
Das hat mich auch geschockt, ehrlich gesagt. Das ist wirklich
so, mein Gott, aber ansonsten.
Was sagst du zu der Verleihung durch Michelle Obama? Das ist so dumm. Also ich weiß nicht, was sollte das denn?
Ich verstehe nicht, was sich dabei gedacht haben, weil sie in gewisser Weise mit dem Sieg von Argo da jetzt sogar noch ein bisschen Glück gehabt haben, weil wäre das irgendwie Zero Dark Thirty gewesen, wäre das extremst peinlich gewesen, finde ich.
Ja.
Also wäre das politisch auch extremst zweifelhaft gewesen und sowas.
Ja, ich dachte ja erst, dass es dann Lincoln wird.
Ja, oder Lincoln, mein Gott, aber das also das fand ich auch unpassend. Nichts gegen Michelle Obama, aber
naja. Nee, und dann, naja. Es war halt sehr amerikanisch, sehr dick aufgetragen.
Okay, jetzt können natürlich alle Hörer, die Oscars sowieso langweilig finden und doof und nie schauen, können jetzt in die Kommentare hier unten bitte einfügen. Interessiert
Claudia hat dahin gezeigt.
Braucht kein Mensch und so weiter. Ich schaue mir das nächstes Jahr trotzdem wieder an. Ich werde meine Hoffnungen nie aufgeben. Und ich werde immer hoffen, dass Filme, die ich für hervorragend halte, Oscars gewinnen, weil ich dann einfach weiß, dass in Zukunft Geld in die richtige Richtung fließt. Deswegen werde ich mich immer für die Oscars interessieren.
Deshalb fandest du es auch gut, dass Jennifer Lawrence die Bühne hochstolpern durfte?
Da interessiert mich wirklich, ob sie das zu Hause geübt hat. Aber ansonsten
den Stolperer.
Alles pro Jennifer Lawrence und ich freue mich sehr für sie. Ja, okay. Aber okay.
Ich hab nur das Foto gesehen. Ist sie da? Hat sie sich lang gemacht oder?
Nee, sie ist halt irgendwie wahrscheinlich innen drin auf ihr Kleid getreten, gestolpert. Ist halt so ein bisschen gestolpert, hat sich aber sofort wieder aufgerichtet.
Das Schöne war halt daran.
Ich trete öfter auf mein Kleid. Ja.
Das Schöne daran war halt also erstens, dass Bradley Cooper an der vorherigen, ja, also zwei Dinge. Erstens, dass Bradley Cooper irgendwo vorher am Red Carpet eben so befragt wurde, was er, keine Ahnung, ob er nervös ist wegen seiner Nominierung und so. Und dann meinte er auch so, ja, er hofft, er stolpert nicht, wenn er gewinnt und so. Und dann, was natürlich so nett an ihr eben immer ist eben, dass sie ja die Erste war, die da dann nochmal die Aufmerksamkeit drauf genommen hat, weil sie stolpert halt, geht hoch auf die Bühne, gibt irgendwie Standing Ovations und dann sagt sie halt so, naja, ich steht ja nur auf, weil ich gerade hingefallen bin.
Doch nett.
Ja, sie ist schon einfach, sie hat Charme, kann man nicht sagen. Mich freut das auch. Joaquin Phoenix hätte für mich den Oscar gewinnen sollen. Mhm. Okay, aber whatever.
Aber er hat sich angestrengt, in jeder Einstellung, in die er eingeblendet wurde, irgendwas zu kauen.
Ja, besonders crumpy zu schauen.
Ja, genau. Und was, Jack Nicholson, so, also so ein unpassender Anzug und so zerstört auf die Bühne zu kommen.
Ich habe kein Wort verstanden von dem, was er gesagt hat.
Ja, das war ein bisschen schwierig.
Naja,
Jack Nicholson saß wieder in der ersten Reihe. Der sitzt irgendwie immer in der ersten Reihe, oder?
Ja, weiß nicht.
Weiß ich nicht, ob er in der ersten Reihe saß, aber.
Hast du Brad Pitt gesehen? War der da?
Der war nicht da.
Ja, seltsam, nee. Ne? Sonst auch mal in der ersten Reihe gesessen mit Angelina.
Nur wenn sie nominiert
Vielleicht
sind.
Vielleicht hat sie keinen Babysitter.
Nee, tja. War nicht nominiert, da kommt man
nicht. War nicht nominiert, komm nicht.
Naja,
ich würde auch hingehen, wenn ich nicht
nominiert. Ich saß auf jeden Fall ganz in der ersten Reihe. Ich saß nämlich in Teneriffa im Hotel in unserem kleinen Wohnzimmer ganz alleine vom Fernseher ewige Stunden und haben mir das angeschaut.
Ich hab das früher ein paar Mal geguckt, aber ich bin irgendwann immer eingeschlafen, als irgendwann so.
Ja, ich habe das sonst nie alleine geschaut, also sonst okay. Immer in Gesellschaft irgendwie. Und dieses Jahr war ich auch ganz toll eingeladen zu so einem Oscar-Event hier. Die hatten ganz toll Einladungskarten gedruckt und sowas, aber leider war ich ja im Urlaub.
Leider war ich im Urlaub. Und,
das war ein Ärger.
Und es war dann so, ich saß dann da so und dann irgendwann so um eins ging die Hotelbeleuchtung vom Nachbarhotel aus. Dann dachte ich mir so, okay, Teneriffa, Rentnerinsel.
ja, oder so. waren viele Radfahrer okay, da? Auf Teneriffa?
Radfahrer,
ja. Weil die jetzt noch alle Trainingslager da machen und so.
Ein paar, aber nicht so viele gesehen eigentlich.
Okay.
Sehr viele laufende Menschen.
So rennen?
Ja.
Okay.
Habe ich gesehen. Entlang der Schnellstraßen gerne. Wahrscheinlich, weil es die einzigen wirklich ebenen Straßen sind.
Ja, und im Sand wird es halt dann mit deinem Lauf schon noch nicht. Okay. Das macht nicht so viel Spaß. Also so 20 Meter ist ganz cool, aber dann.
Naja, Oscars geschafft, aber aufregend war es nicht.
Ja. Gut. Ich glaube, wir haben noch Filme.
Ja.
Ja.
Er wurde auch schon im Chat danach gefragt, ob wir noch Filme haben.
Ja.
Herr Giesbert, Überleitung.
Ja, drei.
Drei sogar.
Drei Filme, ja. Ich dachte, ihr sprecht als letztes wenigstens noch den Oscar von Christoph Waltz.
Nee, aber nimm das doch als Überleitung. Ja, ja. Ich finde zurecht.
Der Martin und ich, wir waren nämlich am Freitag in Django Unchained.
Dann könnt ihr ja selber sagen, ob zurecht oder nicht.
Ich fand ihn toll. Ich fand ihn.
Hattest du mir eine Nachricht geschrieben, ob du unbedingt Bourbon mit ins Kino nehmen sollst. Hast du gemacht?
Ich hatte Flachmann dabei, klar. Und ich glaube, nach der ersten Leiche oder so, dass diese Szene, die man auch aus dem Trailer kennt, wo er da den Django kauft, da habe ich da mal die Bourbon aufgemacht. Plötzlich roch es drei Reihen um uns herum nach Bourbon. Und dann du hast ja schon quasi, also Story und so weiter, hört am besten die Folge, in der Bob ausgiebig darüber spricht.
Wir wollen über das Set sprechen noch so ein bisschen, was uns da aufgefallen ist.
Sound war gut, Schauspiel war gut, Story gefiel mir auch richtig gut. Aber das hast du alles schon gesagt, also können wir jetzt nicken und zustimmen. Aber was uns oder ja uns so besonders aufgefallen ist, ist eben das Set-Design.
Ja. Also die Ausstattung.
Jedes Häuser, einzelne Glas, was Gläser. Sie dort hatten, hätte ich haben wollen.
Ja.
So, möchtest du ein Glas Wasser? Ja, gern. Und dann geht er rüber, nimmt diese Karaffe, die ich sofort haben will, gießt sie in das Glas.
Oh Gott, das ist so schrecklich im Cocktail.
Ja, aber es stimmt schon. Also auch diese Westernstadt oder so. Aber das ist halt.
Die Stadt auch, ja.
Das wo ist andere, halt das, was du erwarten würdest.
Wo andere Menschen eben die Filme anschauen und sagen so, oh, die Schuhe oder das Kleid, so die Gläser, ich will diese Karaffe haben, den Schmuck, nein, die Diamanten, gib mir die Gläser.
Und die Karaffe. Aber ich kann das schon verstehen.
Ja, natürlich, weil du auch so ein Cocktail-Nerd bist.
Nein, aber auch wirklich,
also ich tauge nicht zu eurer Verteidigung, habe ich gerade gemerkt.
Du sagtest, die Stadt war toll und...
Ja, wobei aber so richtig viel Set ist ja nicht. Also ich meine, klar, dieses... die haben am Schluss diese Bibliothek bei Leo da in seiner Villa. Das ist ganz cool gemacht. Fand ich auch so einen schönen Kontrast zu das Esszimmer. Und dann gehst du rüber in diese Bibliothek und plötzlich sieht es so ganz anders aus. So ist nur der nächste Raum. Aber,
ja, klar.
Ja, sehr schönes Herrenzimmer.
Genau.
Ja, und die Bar im Esszimmer. Hallo? Wie gut ist das denn? Und da muss ich auch sagen, er hat dann Bourbon Soda getrunken. Und es war halt weiß, weil sie White Dog und nicht gelagerten getrunken. Wie schlau ist das denn?
Ja, schau mal, einer guckt.
Da hat jemand richtig aufgepasst.
Habt ihr Deutsch oder Englisch gesehen?
Deutsch.
Deutsch.
Ah, okay.
Hast du in Englisch geguckt?
Nein, leider nicht. Aber du aber, ne? Nein, du hast ihn gar
ich
nicht gesehen.
Ich habe ihn immer noch
nicht gesehen. Ja, nein, weil wir ja überall ständig diese Diskussion haben, dass die im Englischen ja gibt's ja Szenen, wo Deutsch gesprochen wird. Und wo dann eben klar ist, jetzt können die anderen nicht zuhören. Und das ist ja im Deutschen dann so gelöst, dass es nicht gelöst ist. sondern es ist einfach die ganze Zeit Deutsch.
Ja, aber es wird klar. Also es,
wenn
es
du den auf Deutsch guckst, klar, wann, siehst du, dass sie Deutsch, Deutsch
gesprochen werden. Ja gut, werden aber da musst du halt sehr genau hinschauen. Also ich schaue dir nicht die ganze Zeit auf die Mundbewegung.
Mir ist es sofort so, ach cool, die reden jetzt Deutsch.
Ja, man sieht das
sofort.
Mir ist nicht auf,
man kriegt es mit.
Ja, okay, man kriegt es mit in Form von, ihr habt das jetzt gemerkt, aber wie wird das dramaturgisch gelöst? Auch jetzt für jemanden, der nicht Deutsch spricht und keine Ahnung, wird das irgendwie gelöst, dass klar wird?
Nein.
Dass hier, also wie der Fachmann sagen würde, Code-Switching stattfindet?
Also ich meine, dass es mir klar war in dem Moment, okay, jetzt wäre quasi...
Aber woran? Außer, dass du ihnen auf die Lippen schaust. Ich fand nicht, dass es da...
Ist das wie das Bühnenflüstern? Flüstern? Das hat ja niemand verstanden. Das ganze Publikum hat es gehört. Also ich, aber die anderen Leute auf der Bühne haben das nicht gehört.
Also es gibt hinterher eine Szene, wo Christoph Waltz gefragt wird, ob ihm die Stunden mit seiner deutschen Begleitung, die er sich aufs Zimmer gewünscht hat, gefallen haben. Und er dann gesagt hat, ja, es hat ihm gefallen, dass er mal wieder seine Sprache sprechen konnte oder irgendwie so ähnlich. Aber da wird es hinterher thematisiert. Aber in der Szene, in dem Augenblick, war mir das erst irgendwann klar, als Django an der Tür lauschte und man irgendwie an seinem Gesicht vielleicht ablesen konnte, wenn man wollte, dass er irgendwie lauscht, aber nichts versteht. Aber
sie haben halt keinen Vorteil dadurch, dass sie Deutsch reden, weil eh kein anderer im Raum ist.
Ja gut,
aber... Ah, okay.
Und dann...
Ja gut, aber er kann unter Umständen damit rechnen müssen, dass er vielleicht gelauscht wird.
Ja, aber
so. Na gut, wie auch immer.
Ja.
Ich finde, im Deutschen ist das nicht adressiert worden, dass da ein Code-Switching stattfindet. Und das hat mich, das ist mir erst hinterher klar geworden, dass das dann so ist. Und als ich gelesen habe, dass es im englischen Original diese Szene gibt. Wenn man das natürlich schon vorher weiß, dann achtet man vielleicht mehr drauf. Ich wusste es vorher nicht, mir ist nicht klar geworden.
Ich fand es nicht relevant, also nicht.
Na gut, egal. War
nicht so wichtig.
Wollt ihr noch Punkte geben? Oder wollt ihr noch andere Sachen ansprechen?
Ich gebe 8,5.
Ich gebe 9.
Der Abgang vom Tarantino?
Ja.
Schön, oder?
Ja, kann man leider
nicht. Dein erster Gedanke, als er ins Bild kam?
So, ach, da ist er ja. Aber ich fand ihn, wenn man ihn jetzt nicht kannte, irgendwie unpassend.
Ganz schön theoretisch. Aber...
Ja.
Ja, stimmt schon. Also die sieht zu zivilisiert aus.
Ja, im Vergleich passt da nicht rein. Alle anderen sehen irgendwie anders aus, so aus der Zeit.
Abgeranzter, mit viel schlechteren Zähnen.
Und er so. Sieht eher so aus wie, mach mir mal irgendwas, gib mir was zum Anziehen und schnell ein bisschen Make-up, aber ich gehe ja jetzt mal los.
Ja.
Das fand ich bei den Oscars sehr schön. Ich bin ja überhaupt kein Liebhaber von Tarantino, aber ich fand seine Dankesrede, als er den Drehbuch-Oscar bekommen hat, fand ich sehr schön, weil ganz offensichtlich war das ja auch ein Seitenhieb darauf, dass er für Regie gar nicht nominiert war. Deswegen hat er das gleich mal zum Jahr der Screenwriter erklärt und hat irgendwie seine Kategorie und die Nachbarkategorie großartig gelobt, wie fantastisch die war. Da dachte ich mir so, yeah, well done.
Ja, fand ich auch. Vor allem war sie angenehm kurz und
Und war trotzdem irgendwie so.
Ja, genau. Gut. Und tschüss. Ja, fand ich auch gut. Aber gebe ich dir recht, er war ein bisschen unpassend. Der Abgang ist großartig. Mein erster Gedanke, als er ins Bild kam, war, Mann, ist der fett geworden.
Au. Ja. Ja. So, bewusst in Erinnerung habe ich ihn eigentlich nur aus From Dusk Till Dawn. Und da ist er halt schon...
Deutlich jünger noch.
Ja. War halt irgendwie schon 15 Jahre her oder was?
Ja.
Ja, kommt mindestens.
Ungefähr, ich weiß es
nicht. Ja, doch.
Nun ja.
Ja.
Schön.
Ja, aber macht Spaß.
Gut.
Du warst im Flugzeug unterwegs und dort haben sie Ice Age gezeigt. Du möchtest über Ice Age reden.
Nein, gar nicht.
Ach so.
Ich hab nochmal bitte dieses fallende Tier nachmachen.
Ich konnte es nicht anschauen, weil wirklich, ich kann sowas nicht anschauen. Und ich habe deswegen auch den Ton nicht gehört. Aber trotzdem sah ich eben in einem fort, und das habe ich eben vorhin schon mal gemacht, wie irgendwelche Tiere rückwärts so aus dem Bild fallen und dabei so... Mann. Ihr könnt jetzt leider die Handbewegung nicht sehen, aber sie wedeln so mit den Armen so nach oben, so und
das kann man sich vorstellen, dass wirklich irgendwie so ein Gürteltier jetzt irgendwie so runter.
Genau, und das hat mir wirklich körperliche Schmerzen bereitet, immer wieder diese Viecher zu sehen, die da so aus dem Bild taumeln. Aber
ja,
okay.
Ja, ein Taumelfilm.
So,
das 3D-Effekt, aber du hast was ganz anderes geschaut.
Ja, auf dem Rückweg kam Water for Elephants, Wasser für die Elefanten aus dem Jahr 2011. Und hier spielt ja auch wieder Christoph Waltz mit und Robert Pattinson und Reese Witherspoon. Und wahrscheinlich habt ihr die Plakate gesehen, es ist der kitschige Zirkusfilm, wo Robert Pattinson einen jungen Tiermedizin-Studenten spielt, der irgendwie sein Studium abbrechen muss und etwas, ja, also quasi kein Einkommen hat und dann irgendwie bei so einem Zirkus landet und sich in Reese Witherspoon verliebt, die so eine, die quasi die Hauptattraktion des Zirkus ist mit so einer Pferdenummer. Und sie ist aber auch verheiratet mit dem Zirkusdirektor und das ist Christoph Waltz. Und dann gibt's so Verwicklungen. Das basiert auf so einem Roman anscheinend, der irgendwie in dieser, wie heißt dieses, National Book Writing Week oder sowas. Es gibt ja so eine Sache in den USA, wo quasi die Leute dazu aufgefordert werden, sie sollen doch jetzt alle mal ein Buch schreiben. So.
Was?
Oder Book Writing Month oder sowas. Aber ganz schnell so, schreiben sie alle einen Roman. Und ab und zu kommt dann dabei bei manchen eben auch was raus, was dann tatsächlich publiziert wird und erfolgreich wird. Und in diesem Fall wurde dann irgendwie so ein Riesenbestseller raus. Und weil ich Riesenvorurteile gegenüber diesem Format habe, dachte ich, der Film muss sowas Ähnliches sein wie jeder zweite Film, in dem Diane Lane mit seit Untreu mitgespielt hat. So, wie heißt das? Under the Tuscan Sun und Das Lächeln der Sterne und Suchthund mit John Cusack oder keine Ahnung. Mhm. So ein Film, der das Wort Frauenfilm auf allerschlimmste Weise quasi mit den negativsten Assoziationen zum Beben bringt. aber ehrlich gesagt, ich fand den Film jetzt gar nicht so schlecht und ich habe im Nachhinein auch rausgefunden, Moment, da muss ich mal kurz auf meinen Zettel schauen, dass der Regisseur ist Francis Lawrence, das ist der Regisseur von Constantine und I Am Legend und jetzt auch dann von den zukünftigen Hunger Games Teilen. Oh. Und da bin ich sehr gespannt und deswegen hat es mich dann doch jetzt nachhinein nicht mehr so gewundert. Ich finde den Film ganz passabel, viel mehr will ich dazu gar nicht sagen. Er ist nicht ganz so kitschig, wie ich dachte. Also es ist natürlich irgendwie eine Schnulze, aber auf, finde ich, doch unaufdringliche Weise. Und Christoph Waltz ist wirklich auch hier super. Also er ist, und das ist wichtig für den Film, dass er so charismatisch ist, weil eben er ist so ein brutaler Typ, der eben seine Frau auch und alle um ihn rum irgendwie in gewisser Weise so in Angststarre hält. Aber gleichzeitig können wir auch nachvollziehen, dass sie ihn doch auch liebt irgendwie, weil er eine charismatische Persönlichkeit ist und so. Und deswegen ist dieses Dreieck, das eben sie sich dann auch an Robert Pattinson annähert, ist nicht ganz so platt, wie es sein könnte, wenn diese Christoph Waltz-Figur einfach nur so ein brutales Arschloch wäre. Sondern irgendwie hat er halt doch auch Charme. Und irgendwie merkt man auch, dass die Robert Pattinson-Figur ihn bewundert und irgendwie sich von ihm angezogen fühlt und sowas. Also sehr passabler Film, der wirklich nicht sehr gut ist, aber kann man anschauen, wenn man so ein bisschen Schnulzfilm mag.
Punkte?
6,5.
Okay.
Ja. Sieht alles nett
aus. Also ist durchaus doch mal was für einen langweiligen Abend.
War Scarlett Johansson vorgesehen, aber sie hat abgesagt.
Wäre auch, finde ich, ein bisschen zu jung gewesen. Ich finde schon, dass es ganz wirkungsvoll ist, dass Reese Witherspoon eigentlich ein bisschen zu alt für Robert Pattinson ist und dass man so das Gefühl hat, sie trifft hier jemanden, der sie ein bisschen daran erinnert, wie das war, jung zu sein. Ebenso oder vielleicht sogar auf eine Weise jung zu sein, wie sie es nie war, weil sie kommt aus eben sehr, sehr einfachen Verhältnissen und da war eben wohl immer ziemlich abgeklärt, was ihre Chancen im Leben angeht. Und in dem Fall ist es eigentlich so ganz angenehm, dass man das Gefühl hat, sie trifft hier einen sehr jungen Mann, der ihr so eine idealisierte Version von Hoffnungen fürs Leben eben zum ersten Mal vermittelt. Und ich finde es ganz wirkungsvoll, dass sie ein bisschen älter ist als er.
Soll ich noch mehr Trivia in deine Richtung werfen? Sean Penn war ursprünglich für die Christoph Waltz-Rolle gecastet und ist dann aber abgesprungen. Und für die Rolle des Robert Pattinson haben auch Channing Tatum, Andrew Garfield und
Channing Tatum, das ist eine schreckliche Vorstellung. Also Sean Penn hätte die Rolle auch spielen können, sie wäre ein bisschen anders gewesen, aber ich glaube, das hätte auch funktionieren können, aber Channing Tatum, also hier, nicht, dass ich eine große Robert Pattinson irgendwie Vertreterin bin, aber Channing Tatum, ich glaube, das wäre ganz, ganz schrecklich gewesen. Ja. Okay, genug Trivia. Also vielen Dank für diesen Input. Water for Elephants kann man anschauen, muss man auf keinen Fall gesehen haben. Dann warten wir doch lieber auf den nächsten Hunger Games.
Von denen ich auch keinen gesehen habe. Ihr?
Nein.
Du? Ja, es ist ja auch erst einer da. Es gab erst einen. Und den hat bei dem ersten hat nicht eher Regie geführt, so. Aber er führt jetzt bei dem aktuellen.
Im zweiten Lauf hat immer diese langen Trailer,
wo,
ja, die über Stunden gehen im Kino.
Was?
Es wird nur so ein Logo eingesetzt. Es
nur dieses Logo.
Das ist, ja. Genau, die Trailer sind echt affig.
Ja, ja, ist dieses Mockingjay.
Ja.
Genau. Ja. Einfach nur so.
Das vollkommener Unsinn.
Ich finde es wirklich ein Trend, der sich hoffentlich nicht durchsetzt, dass wir jetzt in Zukunft einfach nur so ein ikonografisches irgendwas einblenden mit ein bisschen Musik drunter und sagen, komm, 2038, weil wir noch kein einziges Stück laufendes
Bildmaterial haben. Wenn die das für den neuen Stirb langsam Film machen würden, würdest du das sofort bei uns im Blog verlinken, oder?
Ja.
Ja.
Nee, in diesem Fall ist...
Jawohl, ich glaube, du bist da so ein bisschen weg jetzt von dir, langsam.
Aber bei Hunger Games ist es ja auch so, dass es eben dieses Ding ist, was auch auf den ganzen Büchern drauf ist, was ich ja ehrlich gesagt ein bisschen peinlich finde. Ich habe die Bücher ja mit größerer Begeisterung gelesen und so, aber ehrlich gesagt traue ich mich fast nicht, sie in der Öffentlichkeit zu lesen, was ich natürlich schwach von mir finde, weil man sollte ja vor ihm stehen und so. Aber trotzdem, mit so
einem
Ding durch die Gegend zu laufen, wo quasi dann dieses Zeichen drauf ist, womit das ist ein bisschen so, wie wenn du mit einem Twilight-Poster auf die Haut tätowiert oder keine Ahnung. Irgendwie finde ich das so, berührt mich unangenehm.
Ja gut, aber unabhängig davon, wofür das jetzt steht, ich finde diese Art von Trailer einfach Quark. Also ein Trailer muss irgendwie wenigstens mal bewegt Bild zeigen, sonst ist kein Trailer. Also das ist einfach so eine Art von Werbeanzeige mit so einem Logo, mit Musik drunter. Stell mal vor, davon kämen irgendwie 5 Stück hintereinander. Da schläfst du einen im Kino.
Das haben sie mit dem Star Trek-Film, in dem letzten, aber auch so gemacht. Da haben sie auch so angefangen.
Ja, während den Anfängen. Wir müssen jetzt meckern, sonst.
Aber machen sie das immer dann, wenn sie sich darauf verlassen, dass es sowieso ein Publikum gibt, was wahnsinnig gespannt ist und unbedingt sehen will und dann irgendwie schon so aufgeregt ist, weil sie jetzt dieses Zeichen sehen will. Genau, dann machen sie das,
Wahrscheinlich.
Ja gut, aber dieses Zeichen kommt jetzt schon seit Wochen. Das ist das, was mich nervt.
Du sollst einfach immer aufgeregter werden.
Ja, will ich nicht mehr. Ich habe langsam keine Lust mehr.
Es nervt nur noch. Obwohl, jetzt in der Sneak kam es nicht.
Nicht.
Nee, die Woche nicht.
Tja. Gut. Okay. Herr Giesbert, du hast gesagt, wir haben noch 3 Filme. Das heißt, einer fehlt noch.
Ich habe gestern L.A. Confidential mal wieder geschaut.
Das wie kommt es so vor, hast du darüber schon 10-mal geredet? Oder stimmt das nicht? Nein, keine Ahnung.
Ich weiß nicht.
Es war pure Polemik. Lass dich nicht beeinflussen.
Nee, Ich meine mich nämlich auch immer wieder an diesen Film zu erinnern, aber gestern war ich dann doch überrascht, was für Wendungen der alles hat.
Ja.
L.A. Confidential ist das.
Diese.
Ja. Wie viel mal auf die Sprünge? Ich bin gerade.
Drei Polizisten.
Eide Russell und.
Russell Crowe.
Ja.
Sehr jung und sehr schlank. Mann, oh Mann, oh Mann.
Kann ja gut singen, haben wir jetzt.
Wow. Gesehen. No. Except.
Was?
Ich fand's nicht so gut.
Es gab das, diese miserable Show-Einlage bei den Oscars, wo halt die alle dann nochmal so zusammen ein bisschen.
Das kann absichtlich so betont.
Und dann war es eben so, dass Russell Crowe da irgendwie die Unterstimme vor sich hin bellt und das war abenteuerlich.
Auch nicht so? Ich fand's schön. Es war sehr musiklastig. Das war ja auch sowieso Thema. Aber das
Musik ist ja ein dehnbarer Begriff, bekanntlich. Aber
ja, Shirley Bassey hat auch den ersten Ton nicht getroffen, aber.
Okay, so, L.A. Confidential. Gut, dass wir darüber auch mal reden.
Ja, hast du den gesehen? Kennst du den?
Ja, natürlich.
Ja. Ich hatte ein bisschen Angst, weil der auch schon fast 20 Jahre alt ist jetzt. Dass so ein Mafia-Film, irgendeinen Film gesehen. Der auch ein bisschen länger, ich weiß jetzt leider nicht welcher. Wo ich wirklich enttäuscht war, also den ich früher auch ganz toll fand, wo ich ja richtig so enttäuscht war, es funktioniert nicht mehr.
Er ist nicht gut gealtert.
Der funktioniert halt, das möchte ich nicht sagen.
Ja.
Fürs Altern sind ja andere Leute zuständig. Wir bleiben ewig jung. Oder?
Mhm. Nee. Okay.
Und er funktioniert halt immer noch so gut und ist immer noch so spannend und schön erzählt und ich musste mich wieder sehr konzentrieren, dass ich wieder mitgekommen bin mit den ganzen Namen und den ganzen Leuten und so. Aber da ich ja glücklicherweise ein paar Leute erkannt habe von vornherein, ging es dann noch ein bisschen einfacher.
Es hilft doch, wenn man Filme mehrmals sieht.
Ja.
Irgendwann bleibt was hängen.
Ja.
So ein bisschen was.
Ja. Es waren ein paar Leute aus Alias da, was mich da ein bisschen irritiert hat. Also es ist immer so, wenn du die Leute aus den Serien kennst. der Sloan und der Alte. Mhm. Ja. Nein, ich möchte eigentlich nur allen Hörern diesen Film, also die gerne so dieses Polizisten-Mafia-Gedöns gucken können.
Ist aber auch eine gehörige Portion Film Noir dabei, ne?
Ja.
Aber es ist ja auch recht bekannt, der Film.
Ja.
Deswegen.
Man sollte
der euch irgendwie durch die Lappen gegangen sein.
Unbedingt nachholen.
Schaut ihn euch mal an.
Man kann ihn wieder schauen.
Ja.
Also das ist das, was mir halt gestern jetzt richtig so, oh ja, toll.
Ganz ehrlich gesagt, ich kann mich auch schon wieder nicht so viel erinnern. Deswegen vielleicht sollte ich ihn auch mal wieder anschauen.
Ja.
Aber die Liste der Filme ist so lang, die man noch anschauen muss, die man noch gar nicht gesehen hat.
Genau.
Ja.
Als wir beide das letzte Mal zusammen podcastet haben, Claudia,
ja,
habe ich ganz kurz über den Saarbrücker Tatort gesprochen.
Oder auch nicht.
Ja, ich habe nur so gesagt, so, oh, der war toll und das war's dann auch. Dann habe ich irgendwie die Folge war gefühlt eine halbe Stunde online, habe ich ein SMS von unserem Hörer Willems gekriegt. Du musst mehr über den Saarbrücker Tatort reden.
Ja, der dann gleich auch noch seinen Wutanfall in den Kommentaren dokumentiert hat.
Weil alle darüber auch wohl nicht so positiv geredet haben über den Saarbrücker Tatort. Ich muss noch mal sagen, ich fand den richtig spannend. Du hattest ihn auch.
Ich hatte auch, fand ihn auch spannend. Ich fand auch dieses Konzept des Kommissars fand ich auch ganz ansprechend und es ist mal anders als die anderen Kommissare und ich fand das sehr gut angelegt.
Ja, er ist halt gerade erst in Saarbrücken angekommen.
Ja.
Und richtet sich so ein, ist im Baumarkt und da.
Fährt mal kein Kombi, wie viele andere Tatort-Kommissare, sondern Roller, der vollgepackt ist.
Geht halt in den Baumarkt.
War das der zweite mit ihm? Oder der erste?
Nee, der erste.
Da habe ich den auch gesehen.
Echt?
Ja. Ich fand ihn auch gut.
Wo er in den Baumarkt war und dieses kleine Kind trifft, aber erstmal sein Baumarkt-Einkauf auf dem Roller lädt. Das ist schon immer.
Das finde ich immer groß, wenn so Leute dann mit dem Roller eine Leiter kaufen. Oder so.
Leute, was ist denn das?
Und dann unter der Oberspannung, Hochspannungsleitung von der Straßenbahn durchfahren. Du stehst daneben und denkst, ja, ich will es nicht sehen.
Ja, und da ich auch immer nicht weiß, wer gerade Tatortkommissar ist, also im Zweifelsfall natürlich alle, aber in diesem Fall wusste ich jetzt bei Strieshof noch nicht, dass er Tatortkommissar ist, obwohl das bestimmt unsere Hörer schon vor Monaten und Jahren, was weiß ich.
Ich wusste das auch nicht.
Naja, jedenfalls, ich habe nur diesen Anfang geschaut und der läuft da so in diesem Baumarkt rum und wirkt so vollkommen gestört, ja. Und du denkst dir so, oh Gott.
Was ist das für ein Psychopath?
Deswegen ist man dann leicht beunruhigt, wenn man feststellt, das ist der Kommissar.
Ja, und es geht halt auch so weiter dann.
Ja, ja und auch seine Kollegen waren ja nicht so angetan von der Art, wie er so an die Ermittlungen rangeht.
Und das war der Tatort, der von den Leuten gedisst wurde.
Ja.
Das gibt's sogar.
Das kann ich gar nicht verstehen.
Der war wirklich toll.
Fassungslos.
Ja.
Einer von fünf Tatorten, die ich gesehen habe und die ich überhaupt mal gut fand. Ja. Also wir unterstützen den Saarbrückener Tatort.
Ja, ich freue mich jetzt schon, wenn der wiederkommt. Ich kriege das ja nie so mit, wenn wer als nächstes in der nächsten Woche dran ist.
Ich auch nicht.
Ich habe nur jetzt durch Zufall gelesen, weil ich mich auf die heutige Sendung vorbereite, dass nächste Woche am 10. wohl der Til Schweiger Tatort kommt. Also für alle, die den nicht sehen wollen, Sonntagabend was anders machen.
Zum Beispiel. Til Schweiger ist ja, ich habe letztens beim Rumzeppen gesehen, ist ja als Kommissar nicht unbedingt neu. Der hat ja in der Serie die Kommissarin ja auch schon so einen Helfer gespielt. Ja.
Was? Echt?
Ja. Total witzig. Da hat er auch schon so, also dieses Krimi-Format ist nichts Neues für ihn eigentlich.
Ich habe bei Til Schweiger das Gefühl, der hat alles schon mal gespielt.
Ist ja auch egal, wo der die Zähne nicht auseinanderkriegt.
Ich würde noch mal ganz kurz zum Gossip wollen, noch mal zurück zu den Oscars. Wer hatte das schönste Kleid an?
So sowas habe ich nicht viel Meinung, ehrlich gesagt, aber...
Hast du eigentlich auch roter Teppich geschaut, Claudia?
Ja, ich habe auch roter Teppich geschaut.
Ich
fand, dass Charlize Theron ihr Kleid mit sehr viel Würde getragen hat, auf jeden Fall. Das fand ich schon, dass das zu ihr auch gut passt und so. Wiederum, ich finde, dass Jennifer Lawrence das Kleid zu ihr gut gepasst hat, obwohl es ja eher so ein Prinzessin-Ding war.
Nicht Reese Witherspoon, wie heißt die andere? Oder doch? Meine ich Reese Witherspoon? Die so fürchterlich gebotoxt aussieht jetzt? Nein.
Das war eine Menge.
Ja, was willst du denn sagen? Dass man die nicht mehr anschauen kann. Und dass Halle Berry die hübscheste war von allen.
Halle Berry, mag ich nicht.
Die hat es für dieses Bond-Thema, zu dem sie auftreten wollte, tatsächlich ein sehr bondiges Kleid an.
Das wurde auch dafür designt.
Genau. Und ich fand das
gut gepasst. Donatella Versace speziell for the occasion designt.
Die kann man auch nicht
anschauen. Ah, kenne ich mich aus, bin so ein Insider. Nein.
Das hab ich geschaut. Jetzt, wo du sagst, erinnere ich mich auch an den Text.
Das ist einfach das Schreckliche bei mir, dass die unnötigen Informationen sich irgendwo im Hirn absetzen und die nötigen Informationen werden sofort wieder rausgespült. Deswegen konnte auch aus mir nie was Vernünftiges werden, ja. Aber ganz ehrlich gesagt, ich habe keine leidenschaftliche Beziehung zu
Rote Teppich oben. Zu so einem Thema.
Hätten wir den Christoph mal einladen sollen. Der hätte da bestimmt einen leidenschaftsvolleren Beitrag zu gehabt.
Christoph, kannst du das in die Kommentare schreiben?
Genau.
Der hört uns ja.
Ich weiß nicht, ob der die Oscars anschaut, aber vielleicht kann er ja mal eine Bildergalerie der besten Kleider im Internet schauen und uns sagen, welches das Beste war.
Genau.
Ja. Der Robert wollte uns noch kurz erklären, was Up.net ist und warum wir da jetzt dabei sind.
Up.net ist das neue Twitter für die hippen Kids.
Für die jungen Menschen, sowas da draußen.
Nein, ich dachte, Twitter ist eher so ein alte Männerclub.
alte Männer von 35, oder?
Ja, genau. Ja, ja.
Was macht ihr da mit den jungen Kids?
Die lassen wir da nicht rein.
Ach so.
Das haben wir ganz geschickt gemacht. Das kostete nämlich bis vor kurzem noch Geld. Da kamen die schon mal sowieso nicht, die jungen Kids. Jetzt haben sie gemerkt, dass das vielleicht nicht so cool ist, wenn man da so viel Geld dafür nimmt. Dann kommt nämlich keiner. Und jetzt kann man sich so freemium-mäßig so einen Basis-Account so klicken. Und der Bob war natürlich schon immer dabei und aber hat da Geld gelöhnt. Aber
auch nur Twitter. Irgendwie, man schreibt 140 oder 160.
Man
oder
darf 120. Jetzt nerdmäßig 256 Zeichen schreiben.
Oh!
Wie ich das liebe, wenn Leute über sich in der dritten Person reden. Also, okay. Was hat der Bob da denn noch zu?
Der Bob war da schon immer drin und da war nicht
wie, du warst schon immer?
Ich war schon länger bei Up.net. Habe ich, glaube ich, auch schon mal irgendwann erwähnt. Und jetzt, wo man sich so kostenlose Accounts auch klicken darf, habe ich gedacht, jetzt melde ich auch unsere Podcasts mal an. Demzufolge gibt es jetzt auch @SneakPod und @CocktailPodcast.
Und wir twittern da auch.
Auf nee, wie heißt das dann? Zu folgen. Man postet da, glaube ich, einfach so. Ich glaube, da hat es noch kein Wort für.
Man appt.
Man appt. Nettet.
Komm, jetzt noch einen schlechten Wert über abappen und so?
Abappen? Oh Gott.
Wow.
Wie auch immer, es wird wahrscheinlich eine feste Integration in iOS 7 geben von diesem Ding da.
Naja, ich glaube, so wichtig sind sie noch nicht. Nee, aber nachdem Twitter jetzt im Mainstream angekommen ist, braucht man ja wieder was Neues. Insofern.
Gut. Also da könnt ihr uns auch folgen, wenn ihr folgt.
Genau.
Aber wir schreiben da auch das Gleiche, was wir in dem anderen schreiben, oder?
Weiß ich nicht, das wird sich noch rausstellen. Der Account gibt's ja erst seit einer Woche.
Ach so.
Wir müssen keine, ja noch
eine Z-Regel, das poste alles überall.
Das ist ja nicht so beliebt.
Cross-Posting ist ja
verpönt.
Ach so.
Was? Cross-Posting? Das heißt, man kann nicht irgendwie, es gibt nicht irgendwie so ein Twitter-Ding, so was das verbindet, dass man dann irgendwie so alles auf allen Kanälen und dann braucht man letztendlich wieder nur einen.
Und dann hassen einen all die Freunde, die auch überall sind.
Richtig, genau. Und deshalb ist
und
es
die verpönt. Claudia freut sich, weil nämlich alles nach Facebook gepostet wird und sie auch mal was mitbekommt. Ja. Naja, ich warte bei Facebook, bis all diese Plattformen durch sind und auch auf Facebook keiner mehr ist. Und mir dann meine Enkel sagen, Claudia, nein.
Genau, du machst dann das Licht aus bei Facebook.
Bye,
bye. Bist du auch noch bei StudiVZ und hast das Licht ausgemacht?
Ich habe bestimmt noch einen Account bei StudiVZ, aber ja, auch schon lange nicht mehr.
Ja, so ein bisschen...
Ja, doch, ich habe einen Account, weil jetzt zu meinem Geburtstag hat mir dann die einzige Geburtstagsnachricht von StudiVZ bekommt man ja inzwischen dort vom super StudiVZ-Operator persönlich.
Der hat wahrscheinlich genug Zeit, auf jede Seite einzeln zu gehen.
Ja, in die 10 Leute, Text. Die noch da sind, die können auch einzeln anschreiben.
Das fand ich sehr nett. Ja,
das ist schön, aber auch ein bisschen tragisch.
Ja.
Ja.
Was ist eigentlich aus diesem anderen, dieser grandiosen Alternative geworden? Was war das? Von Google oder so?
Google Plus.
Gibt's die noch?
Ja, das gibt's noch. Das dümpelt so vor sich hin.
Ich benutze auch keine.
Doch, es gibt, glaube ich, schon so eine Kerngruppe von Leuten, die das verwenden. Ich höre das immer
mal wieder. Glaubensritter.
Ja,
ich höre das immer mal wieder.
Unter Fotografen ist es, glaube ich, nicht ganz unbeliebt. Aber ja, so richtig.
Fotografen, die auch in solchen Fotografenforen sind, wo dann immer als steht, ich benutze eine so und so und meine Hobbys sind.
Ja.
Nee, ich meinte jetzt eher Profi-Fotografen.
Ah, okay.
Aber das vielleicht ist das auch nur eine verzerrte Wahrnehmung von mir, dass ich jetzt da auf Google Plus nur Profi-Fotografen folge. Aber
vielleicht liegt's daran.
Ja.
Ach, man aber folgt zumindest.
Ja, man folgt Leuten und man kann, das ist ganz eine nette Idee eigentlich, aber das muss ich jetzt auch nicht breit treten, man kann die Leute in so Kreise stecken und das, eigentlich ist die Idee ganz cool, aber es hebt nicht so richtig ab. Und es liegt meiner Meinung nach daran, dass sie immer noch keine sinnvolle API zur Verfügung gestellt haben, dass es mal Clients dafür gibt. Und das ist genau das Problem.
Ja, selber schuld.
Ja, selber schuld.
Wir beim Sneakboard haben
Google,
eine API.
Schenk uns Google Kommentare, das nicht
wir machen, schreiben was. Ich weiß nicht mal, was das ist, aber bestimmt haben wir sowas.
Programmierschnittstelle.
Ein was?
Ein Programmierschnittstelle. Also mit so.
Mhm.
Das, okay. Das ist ja bei uns quasi die Kommentare.
Nein, nein, das gehört zu den Informationen, die direkt durchgespült werden. Also, bleibt nicht bei Harry Belly Fontys.
Harry Bob, so, der Komet.
Wir müssen uns noch kurz sammeln. Wir haben noch ein Thema.
Noch ein Thema?
Ja.
Es nimmt kein Ende.
Am 18. April
gibt
es ein Konzert in der Pinken Bar.
18. April. Also ihr habt noch ein bisschen Zeit. April.
Ihr habt noch ein bisschen Zeit. Es ist ein Donnerstagabend. Mhm. Es spielt Prinzessin Hans.
Ja.
Was macht
zum Henker?
Okay, Prinzessin Hans, ich bin wahnsinnig aufgeregt. Es ist einfach, es wird so fantastisch. Prinzessin Hans ist ein Berliner Musikprojekt, was sich vor allen Dingen um zwei Personen, also der Kern sind zwei Personen, die Frontperson, und zwar der Hans in Prinzessin Hans, Hans Kellett, ein Neuseeländer, glaube ich.
Australier und so.
Oh Gott. Ja, bestimmt falsch. Naja, okay. Auf jeden Fall ein hochtalentierter junger Mann, der im weitesten Sinne so ein bisschen so aus diesem so Kleinkunst und auch Drag-Umfeld kommt. Also obwohl er nicht in Drag großartig auftritt, allerdings doch in der Regel ein Kleid trägt bei seinen Auftritten, aber ansonsten sehr maskulin daherkommt.
Ein Arbeitskollege hat mir erzählt, der hat irgendwie 3 Jahre in Australien gearbeitet.
Aha.
Und das ist da, wo es also nicht typisch ist, aber sehr üblich, durchaus üblicher, dieses Drag, dieses Travestie und so.
Ja, also jedenfalls, der ist in Berliner Kreisen und so ein bisschen so eine Underground-Szene durchaus eine bekannte Nummer. Er hat mit eben Prinzessin Hans letztes Jahr eine CD rausgebracht, die heißt Because You Wouldn't Play Tennis with Freddy, glaube ich. Ich habe vielleicht irgendwelche Wörter vergessen, aber ich werde es nochmal verlinken. musikalisch ist das Ganze eine ganz abgefahrene Mischung von jeder, der bisschen was mit Mr. Bungle anfangen kann, der weiß schon ein bisschen, in welche Richtung es geht. Es ist eine ziemlich experimentelle, abgedrehte Mischung aus so ein bisschen Varieté, Pop, manchmal hast du das Gefühl, schizophrene Stimmen in deinem Gehirn machen Musik, aber und dann zwischendurch geht es eben wieder sehr ins Harmonische und ist dann wieder sehr schön und es ist sehr spannend.
Du hast ja irgendwie so ein paar Sachen links rumgeschickt.
Ja.
Ich fand das so einfach so unterhaltsam.
Ja, und es
also einfach nur anhören dieser CD oder dieser, das war ja, man kann ja nicht die ganze CD hören, aber diese Soundschnipsel, die man da hören konnte, das war einfach so. Allein das schon war schon so unterhaltsam und das war Konserve, das war jetzt nicht irgendwie Konzert und hier Party geht ab.
Ja.
Fand ich toll.
Also ich werde es auch nochmal verlinken und also musikalisch ist das wirklich sehr, sehr aufregend, was da kommt. Und ich glaube auch, also nach allem, was man kann auf YouTube kann man ihn sich anschauen, wie er auftritt auch, und da sieht man, dass das dass er eine ziemliche Konzertbombe ist. Deswegen bin ich mal gespannt, wie das hier in unseren kleinen Räumlichkeiten wird. wir freuen uns sehr. Also den Termin haben wir jetzt festgemacht und sie haben große Lust zu kommen. Und das wird gut mit Sicherheit.
Wer kommen möchte,
sollte sich melden.
Genau, schreibt eine Mail an Herr Krüger, pinkebar@sneakpot.de.
So sieht's aus.
Ja.
Und ja, die landet dann bei uns allen.
Genau.
Und dann kriegt er Antwort von uns und dann.
Ja.
Ja, das Konzert wird wahrscheinlich irgendwie 19 Uhr, 19:30, 20 Uhr in Frankfurt am Main stattfinden. Mhm. Nur nach Voranmeldung.
Sagst du das Datum nochmal?
18. April, Donnerstagabend. es wird ausreichend Cocktails geben. Wir arbeiten an einer neuen Cocktailkarte. Mhm. Vielleicht gibt es mal andere Drinks als sonst. Wobei, die sind ja auch bisher nicht schlecht angekommen. Und ja, wir freuen uns auf euch.
Ich verlinke die Musik, dann könnt ihr nochmal schauen. Anscheinend ist, da gibt's auch einen interessanten Clip im Internet, anscheinend ist Tilda Swinton irgendwie so ein Fan von dem.
Mhm. Echt?
Von denen. Es gibt so einen Clip. Ich weiß nicht in welchem Zusammenhang, aber sie hat offensichtlich mal eine Zeit lang in Berlin auch gewohnt, wahrscheinlich wegen irgendeines Films oder so. Und da gibt's so einen Clip, wo sie gefragt wird von jemanden irgendwie so, dass sie doch mal irgendwie erklären soll, inwiefern Prinzessin Hans für sie ein großer Einfluss ist und sowas. Und dann sagt sie, ja, wo ist er denn? Der Hans grüßt ihn von mir und er ist so eine großartige kreative Persönlichkeit und so. Was da die Hintergrundgeschichte ist, weiß ich noch nicht. Aber auf jeden Fall gibt es da einen lustigen Clip.
Naja, laden wir sie doch einfach auch ein.
Ja, genau. Ja. Alle Szenegrößen plus Hollywood-Anhang bitte zu uns.
Genau. Klingt gut.
George Clooney rein.
Nein, George Clooney raus, Tilda Swinton rein. Nein, was? Andersrum.
Egal. Ach,
wir nehmen sie beide. Ich glaube, die können auch ganz gut miteinander.
Weiß ich nicht. Gut, ja, also bitte kommt, meldet euch an und wir freuen uns darauf, auch gerne Hörer zu sehen, die wir bisher noch nicht gehört und gesehen haben.
Ja.
Und wir werden Drinks mit Bananensaft anbieten.
Oder? Nein, machen wir nicht.
Boah, ich habe so eklige Drinks im Hotel.
Warum?
Es tut mir leid, das muss ich jetzt sagen. Und zwar
das, an der Bar. Das ist so schön. Merkt euch das alle, Hörer? Die Claudia fing von Cocktail an.
Ja,
die
ja.
Claudia.
Weil wir sind da hingegangen zur Bar und da hingen lauter solche Bar Awards und sowas. Ja. Und dann dachten wir so, cool. Und wir haben uns dann mal so angeschaut, auf was irgendwelchen Events da offensichtlich einer der Bartender hier unterwegs war. Und dachten wir so, naja, das ist ja schon mal cool. Dann gehen wir vielleicht doch mal wieder unserer vorherigen Überzeugung, dass man in Teneriffa an der Hotelbar keinen Cocktail trinkt. Dachten wir, gehen wir mal hin. Allerdings war uns schon klar, das ist ein Bartender, der diesen ganzen Awards gewonnen hat. Wer weiß, vielleicht gibt's ihn schon seit 15 Jahren in diesem Hotel nicht mehr. Gehen wir zur Bar, schauen auf die Karte, denken uns, naja, okay, dann haben wir einen, ich glaube, Tom Collins und Negroni bestellt und dann musste der Bartender erstmal bei beiden in die Karte schauen, was da drin ist. Dann dachte ich so, wow, okay. Und was dann kam, war nicht schön. Das eine, der Tom Collins schmeckte nach Chlorreinigung.
Ja, das ist dieser Sweet Sour Mix. Ja.
Und der Negroni schmeckte eigentlich nach nichts außer einem fürchterlichen Wermut.
Der wahrscheinlich ungekühlt hinten bei Teneriffa-Temperaturen
Wir haben uns dann darüber unterhalten, welchen von beiden Drinks man am ehesten noch unterschätzen kann. Das war.
Aber der kam vorhin auch rein, wir haben sie irgendwas gefragt und sie antwortete sofort mit, nee, ich war leider im Urlaub.
Nein, mein Urlaub war sehr schön, aber es lebten leider außer Marc und mir noch ein paar in unserem Hotelzimmer.
Noch ein Pärchen?
Ja, im Bad vor allen Dingen mehr als ein Pärchen.
Oh!
Ja, so ziemlich groß und schwarz. Und meine erste Zusammenkunft mit einem Vertreter dieser Spezies von krabbeligen Viechern war, als ich mitten früher am Morgen auf Toilette gehen wollte. Ich wollte den Marc nicht wecken, habe ich die Tür, bin ich ins dunkle Bad gegangen, habe die Tür hinter mir zugemacht, das Licht angemacht, bin auf Toilette gegangen und hinterher haben wir dann rausgefunden, dass offensichtlich hinter Toilette die Ritze war, wo die ganzen Viecher eben rauskamen, wir rein. Und die Kakerlake, jetzt habe ich es verraten. Naja, jedenfalls, die hat wohl irgendwo in der Nähe der Tür gesessen und in dem Moment, als das Licht anging, dachte die Kakerlake so, also jetzt bin ich in der Kakerlake drin natürlich, die Kakerlake so, oh Gott, nein. Und so, wo ist die Ritze? Rennt Richtung Klo, dumm nur, da sitzt die Claudia. Die Kakerlake rennt auf die Claudia zu, Claudia kriegt einen hysterischen Schrei. Okay.
Ja, das weißt du, was die Kakerlake gemacht hat.
Ja. Zu zweitem Bad. Ja, das war nicht schön.
Panik auf beiden Seiten. Super.
Das war nicht schön. Naja, trotzdem schöner Urlaub. Übrigens, Herr Schröder war auch auf Teneriffa, wir haben uns nicht gesehen. So, das war wie mit den beiden Königskindern. Nein, wir wussten einfach nicht, dass der jeweils andere da ist. So, das war's von mir und der Urlaub. Sollen wir die Sache mal
Das war's auch von uns für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr könnt uns nächste Woche wieder erwischen.
Das mit den Kakerlaken, weil es wie ein Eis hält.
Jedes Mal, wenn du geschrien hast, übersteuerte übrigens der Stream. Ich hoffe, die Aufnahme an sich ist nicht übersteuert. Wie gesagt, schreibt Kommentare www.sneakpod.de, folgt uns bei app.net, Twitter, Facebook und wo ihr uns sonst noch finden könnt. Klickt unseren Flatter-Button auf Google Plus, sind wir nicht. Und bis nächste Woche. Tschüss.
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 's war auch
sehr schön, im Hotel gab es so dreimal die Woche abends, das war das Winterprogramm, gab es einen Klavierpianist, der dann dort...
Klavierpianist?
Ja, aber im Gegensatz zu dem Trommelpianist.